Gemeinsam weiterdenken hoch 6. Der Podcast der Berliner Hochschulen für angewandte Wissenschaften.
Hitze, Großstadt, Pflege. Wie gut sind wir vorbereitet? Das ist unser Thema heute. Denn heiße Sommer sind längst keine Ausnahme mehr, besonders in Städten. Und sie stellen Pflege, Gesundheitswesen und Nachbarschaften vor ganz neue Fragen.
Unsere Gesprächspartnerinnen im Studio heute sind Juri Schultgar von der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin und Professorin Dr. Cornelia Heinze von der Evangelischen Hochschule Berlin. Durch die Folge führen meine Kollegin Sibylle Baluschek und ich, Susanne Dreistadt.
Bevor wir loslegen, möchten wir noch kurz unsere beiden Gäste vorstellen. Zum einen Juri Schultgar. Sie ist Community Managerin im Verbundprojekt Zukunft findet statt und bringt mit den Kiez Talks das Thema Wissenschaft direkt in die Berliner Nachbarschaften.
Unser zweiter Gast, Cornelia Heinze, ist Professorin für Pflegewissenschaft. Sie forscht im Projekt Hitzeschutz in der Pflege zu den Auswirkungen von Hitze auf Pflege und Ausbildung. Ihr Fokus liegt auf der Frage, wie kann Hitzeschutz selbstverständlicher Teil der Pflege werden? Liebe Juri, liebe Cornelia, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute bei uns seid und wir gemeinsam weiterdenken.
Seit 2023 gibt es jedes Jahr im Juni den bundesweiten Hitzeaktionstag. Er macht darauf aufmerksam, dass Hitze längst nicht mehr nur ein Wetterthema ist, sondern ein ernstes Gesundheitsrisiko, besonders für die älteren Menschen hier, die Pflegebedürftigen oder Menschen in dicht bebauten Städten. Gleichzeitig geht es darum, konkrete Lösungen sichtbarer zu machen, sowohl in der Pflege, in den Kommunen als auch in der Stadtplanung oder auch ganz direkt im Alltag der Menschen. So, und damit sind wir schon mittendrin in unserem Thema. Unsere erste Frage an euch beide: Warum ist Hitze mehr als nur ein Sommerthema? Cornelia, willst du anfangen?
Hallo, schön, dass ich da sein darf. Wenn es heiß wird, jetzt zu Beginn des Sommers, werden wir manchmal davon überrascht. Aber natürlich ist es nicht überraschend, weil die Erde erwärmt sich ja nicht nur im Sommer. Und wenn wir uns effektiv gegen große Hitze schützen wollen, müssen wir letztendlich schon früher anfangen, uns darauf vorzubereiten. Insbesondere was Städte angeht, Städte, Kommunen, Gemeinden angeht, ist es sehr wichtig, bereits im Winter Planungen zu tätigen und Verantwortlichkeiten zu verteilen, damit auch im Sommer jeder weiß, was zu tun ist. Eine Hitzeplanung benötigt wirklich auch Vorläufe von Monaten bis Jahren.
Ich freue mich auch. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Genau, wie Cornelia schon gesagt hat, eben die Erde erwärmt sich. Hitze ist eben Teil dieses ganz großen Komplexes Klimakrise und Hitzewellen haben unmittelbare Auswirkungen natürlich im Sommer, wenn sie auftreten, wenn sie zu großen Belastungen werden für Menschen, die vielleicht schon Vorerkrankungen haben oder eben auch pflegebedürftig sind. Aber sie haben eben auch mittelbare Auswirkungen und zwar durch diese langen Trockenperioden, Böden trocknen aus, sind nicht mehr so aufnahmefähig für Wasser. Starkregen ist inzwischen auch an der Tagesordnung bei uns und es kommt zu Überschwemmungen und die wirken sich natürlich auch aus weit über die Sommerperiode, die ja inzwischen auch nicht mehr nur auf die altbekannten Monate sich beschränkt, sondern natürlich auch immer länger werden.
Welche Gruppen sind in einer Stadt wie Berlin denn besonders gefährdet und warum?
Alle. Wir Menschen sind Lebewesen, denen es am besten geht bei einer Körperkerntemperatur von 37 Grad und wenn...
Außer mir. Auch 25.
Im Durchschnitt. Ne? Genau. Bei Abweichungen nach unten und auch nach oben fühlen wir uns erstens nicht mehr wohl und zweitens kann es dann auch zu extremeren Hitzefolgen kommen. Das kennen wir natürlich alle, diese Hitzeerschöpfung. Man fühlt sich schwindelig, schlapp, man hat Durst, man kriegt Kopfschmerzen bis zu den lebensbedrohlichen Zuständen wie ein Hitzschlag beispielsweise. Und das kann natürlich alle Menschen betreffen, die sich ungeschützt in der Hitze aufhalten, ohne Schatten, ohne Trinken. Das passiert natürlich auch Sportlern oder auch Freizeitsportlern. Aber besonders Säuglinge, Kinder, ältere Menschen sind besonders vulnerabel. Die haben wir natürlich alle in Berlin. Es gibt auch Menschen mit spezifischen Grunderkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenerkrankungen, Nierenerkrankungen, die sich in Hitzeperioden verschlimmern können und auch wirklich die Mortalität in Hitzeperioden erhöhen. Und es gibt Menschen, die aufgrund von sozialen Faktoren besonders risikobehaftet sind. Also Menschen ohne Obdach, Menschen, die draußen arbeiten, also Bauarbeiter beispielsweise, Gartenarbeiter, die besonders geschützt werden müssen oder auch Menschen, die in schlecht isolierten Wohnungen leben.
Also es sind weit mehr, als man auf den ersten Blick denken mag.
Ja.
Insofern, wo seht ihr denn aktuell die größten Lücken im System beim Hitzeschutz?
Es ist ja sehr auffällig, dass egal bei welchen Krisen eigentlich, aber auch bei den Auswirkungen der Klimakrise, was so eine Hitzewelle eben ist, sind vor allen Dingen Menschen betroffen, also besonders außergewöhnlich betroffen, die eben marginalisierten Gruppen angehören. Und das gilt auch für Menschen, die schlechten Zugang zu Informationen haben. Sei es, es kann einerseits einfach die Sprache sein, also hier in Deutschland, deutsche Sprache, viele Informationen sind hauptsächlich auf Deutsch, vielleicht noch auf Englisch. In Berlin hat man eher mal auch das Glück, dass auf Türkisch oder Arabisch kommuniziert wird, aber es leben weitaus mehr Menschen hier, die vielleicht, kann auch sein, vielleicht auch gar nicht lesen können. Und Menschen, die geringes Einkommen haben, sie leben selten in gekühlten Räumen. Sie leben meistens in Wohnbereichen, die schlecht isoliert sind. Sie leben in Bezirken, in denen in der Regel die nicht beschattet sind, wo es keine Trinkbrunnen gibt, die komplett versiegelt sind, keine gekühlten Rückzugsorte gibt. Und ich glaube, das ist eben auch so eine ganz große Lücke.
Ja, also ich glaube auch gerade Obdachlose sind da auch besonders betroffen. Also wir haben ja jetzt auch diesen Monat startet es auch, die Hitzehilfe, was finde ich ein sehr gutes Projekt ist. Jetzt würde ich aber gerne das Thema Pflege nochmal vertiefen, Cornelia. Und zwar geht es jetzt auch ein bisschen darum, wie betrifft es eigentlich auch den Pflegesektor, also Patientenpersonal, inwieweit sind die besonders betroffen und was würde denn Fachpflegepersonen im Umgang mit Hitze fehlen oder was fehlt denen?
Fangen wir erstmal vielleicht bei den zu pflegenden Personen an, bei den Patientinnen und Patienten, weil, wie ich eben schon gesagt habe, sind es ja andere auch ältere, pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit chronischen Erkrankungen, die besonders stark betroffen sind. Das sind natürlich die Personen, die auch von Pflegenden vor allen Dingen versorgt und betreut werden. Deswegen ist natürlich der Pflegesektor besonders betroffen. Es gab schon seit einigen Jahren, insbesondere in stationären Langzeitpflegeeinrichtungen, Hitzeschutzprojekte, das sogenannte HIGELA beispielsweise von der AWO, wo dann auch strukturiert, aber auch unter Einbezug der Mitarbeitenden und auch der BewohnerInnen wurden Konzepte erprobt. Also auf einer niederschwelligen Weise funktioniert es schon gut. Da sehen auch die Pflegenden ihre eigene Verantwortung. Was wir jetzt in unserem Projekt gemerkt haben, wo es darum geht, mehr Wissen zum Hitzeschutz in die Pflegeausbildung und ins Studium zu bringen, ist einfach eher so dieses Spezifische. Also welche Personen muss ich tatsächlich besonders beobachten und besonders intensiv betreuen während Hitzephasen. Auch die Auswirkungen zum Beispiel auf Schwangere. Mittlerweile wissen wir, dass eben Schwangere in Hitzeperioden ein höheres Frühgeburts- oder Fehlgeburtsrisiko auch haben. Na, also das sind wirklich wichtige Dinge, wo Pflegende insbesondere beraten sollen und müssen. Geht auch wirklich um das Wissen darüber, dass sich psychische Erkrankungen bei Hitze verschlechtern, dass sich die Suizidgefahr erhöht beispielsweise, dass es bestimmte Menschen mit neurologischen Erkrankungen gibt, die einfach dann nicht mehr arbeitsfähig sind, weil sie stark unter der Hitze leiden. Das heißt, den Pflegenden fehlt es nicht an Verantwortung. Sie sehen das sehr wohl, dass sie in einer großen Verantwortung sind. Was ihnen manchmal fehlt, ist die Selbstpflege. Also auch Menschen in der Pflege sind natürlich von Hitze betroffen. Hier ist es ganz wichtig, auf sich selbst zu achten, beziehungsweise auch im Team aufeinander zu achten und selbst seine Ressourcen zu erhalten.
Okay. Ja, sehr wichtig, ne? Also, dass man guckt auch auf sich und auch vor allen Dingen die anderen beobachtet. Was lernen denn die Studierenden anders als bisher?
Die lernen nichts anders, sondern sie lernen tatsächlich teilweise einen anderen Fokus. Also es sind ja alles Themen, die sowieso die Hitze betreffen. Ne? Also Hitze als Auswirkung auf das alltägliche Leben, was uns alle betrifft und wo man nicht selbst für sich sorgen kann, da tritt Hitze ein. Und darauf versuchen wir durch unsere Materialien jetzt aufmerksam zu machen und einfach exemplarisch den Blick auf die Hitze zu legen. Wir beginnen bei den Auszubildenden und Studierenden mit der eigenen Erfahrung. Also um da einfach anzusetzen, wie geht's mir selber eigentlich bei Hitze? Wie schütze ich mich eigentlich? Was finde ich gut? Was finde ich nicht so gut?
Wir wollen aber auch anregen, resilienter zu werden, beziehungsweise auch Herausforderungen anzunehmen.
Aber was berichten denn zum Beispiel die Pflegenden, die Pflegestudierenden aus der Praxis? Also wie gelingt ihnen denn sozusagen der Transfer? Mhm. Weil ich stelle mir das gerade vor, der Pflegealltag ist total stressig. Mhm. Man gerät sowieso schon ins Schwitzen, sage ich mal, ob der vielen Aufgaben. Und denken die dann in dem Moment daran?
Ja, die erzählen, oh, wenn es heiß ist, ist total viel los. Wir sind eigentlich, machen nur Trinkrunden. Das kann man sich so vorstellen, ne? Also wenn man fertig ist, mit der Trinkrunde wieder von vorne anfängt. Wenn wir darüber sprechen, dann wird deutlich, wir brauchen andere Strukturen, also zum Beispiel Hitzeschutzkonzepte oder Hitzeschutzpläne in den einzelnen Einrichtungen, um dann zu analysieren, wo muss man ansetzen. Das fängt wirklich schon bei so einfachen Dingen an, wie die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit messen und zu gucken, welche Patientinnen oder welche Bewohner sind eigentlich total gefährdet, weil sie in viel zu heißen Zimmern versorgt werden oder leben. Das nächste ist zu schauen, es gibt so im Arbeitsschutz dieses sogenannte Top-Prinzip, wo man erstens technisch schaut, wie man sich schützen kann, und organisatorisch und auch persönlich. Und insbesondere die technische Ausrichtung ist erstmal wichtig, zu schauen, okay, habe ich überhaupt Verschattungen? Oder habe ich Equipment, was ich dazu nutzen kann? Das Organisatorische würde dann bedeuten, kann ich meine Arbeitsabläufe ändern? Kann ich vielleicht den Arbeitsbeginn früher machen, was in der Pflege ja meistens sehr, sehr schwierig ist? Ich kann ja nicht sagen, ich arbeite jetzt nur von 6 bis 10 und dann mache ich hitzefrei. Ja. Das ist schwierig. So, aber wenn wir darüber sprechen, dann wird deutlich, auch den Studierenden und den Auszubildenden, wir benötigen andere Strukturen und wir müssen uns ein.
Und wir hatten ja kurz die Hitzeschutzpläne, hattest du ja schon angesprochen. Mhm. Da gibt's ja durchaus ganz unterschiedliche Pläne auch, je nachdem in welchem Bereich. Wie gut funktioniert das denn?
Also es gibt Empfehlungen für Hitzeschutzpläne. Es gibt ein Musterhitzeschutzplan auch von der Bundesregierung. Diese Pläne sind nicht verpflichten. Und sie sind so allgemein, so abstrakt, dass sie erstmal auch auf die direkte Einrichtung oder auf die Kommune übertragen werden müssen. Das ist ja auch völlig klar. Jeder Bereich ja auch seine eigenen spezifischen Anforderungen hat. Es gibt verschiedene Untersuchungen, wo man sieht, bestimmte Dinge werden in der Pflege schon gut umgesetzt, so wie beispielsweise bei den BewohnerInnen in Pflegeheimen auf adäquate Ernährung, Kleidung, Flüssigkeitsgabe zu achten. Aber andere Dinge, die eben eher technischer Natur sind, kühle Räume schaffen, Verschattung schaffen oder auch Begrünungen, da gibt es tatsächlich noch viel zu tun.
Es gibt ja auch Initiativen wie zum Beispiel die KLUG, die Klimaallianz für Umwelt und Gesundheit, das ist, glaube ich, ne? Die ja sich auch ganz, also einer deren vielen Foki ist Hitzeschutz und genau die benennen das ja auch, ne? Wie problematisch es eben genau ist, dass es halt keine kommunalen expliziten Notfallpläne gibt und dass da viel zwar entwickelt wurde und wird, aber das oft dann in Schubladen halt verschwindet. Und das ist genau auch, wenn nochmal auf die Anfangsfrage oder anfängliche Frage zurückzukommen, wo sind da Lücken? Auch das ist wieder Teil dieser lückenhaften Strukturen, ne? Dass halt das Problem ist eigentlich bekannt, aber die Schwerpunkte in der Regierung liegen halt leider teilweise woanders.
Wäre ein super interdisziplinäres Projekt, ne? Ja. Architektur, Bautechnik, zusammen eben mit diesen Einrichtungen dann zu arbeiten, ne?
Genau, das haben wir auch tatsächlich auch schon im Projekt so ein bisschen im Kleinen auch schon angefangen. Also wir sind ja ein Verbund und die Berliner Hochschule für Technik beispielsweise ist dabei. Und einer unserer Praxispartner ist der Sunpark Pflege und Wohnen von der Johannesstift-Diakonie. Und die hatten dort mit einem Professor nämlich so ein Testprojekt gemacht, wo Hitzeschutzfolien aufgeklebt wurden auf Glasscheiben und da wurde dann halt geguckt, was sind dann die Werte, ne, um eben so eine Pflegeeinrichtung besser zu schützen.
Besagten Verbundprojekt Zukunft findet statt, lass es uns einmal genannt haben, liegt ja in deinem Teilbereich ein Fokus auf den Keeps Talks und halt auch auf dem Austausch mit den Stadtbewohnerinnen. Da würde mich nochmal interessieren, wie funktionieren diese Keeps Talks denn konkret? Wie erfährt man davon? Wie kann sich der Interessierte einbringen?
Ziel ist es insgesamt, Zivilbevölkerung, Forschung und Wirtschaft zusammenzubringen und es ist ein Transferprojekt. Es geht also eben darum, Wissen in die Bevölkerung zu bringen und auch wieder zurück. Input für die Forschung abzugeben. Und die Kids Talks bei uns an der KSB geben den Fokus auf die Zivilbevölkerung. Das heißt, wir wollen in die Kieze reingehen, mit den Personen sprechen. Ihr habt das ja auch schon in der Einführung gut eigentlich umrissen. Und die Idee dabei ist, dass wir Formate entwickeln. Also die können alles Mögliche umfassen. Also es kann eben, das, wie gesagt, der klassische Weg sein. Man befragt einfach die Leute, macht Fragenkatalog, hört, was sie zu sagen haben. Aber eigentlich ist die Idee eher so dabei, alles Mögliche auch auszuprobieren und vielleicht auch etwas andere Formate zu entwickeln, um zu gucken, wie kann man eben Menschen die Hochschulen präsentieren? Wie kann man die Hochschulen für Menschen, die außerhalb des Hochschulkontexts sind, genau darauf aufmerksam machen, was eigentlich unsere Arbeit ist und somit einerseits auch Wissen vermitteln? Also davon sind wir ja absolut überzeugt, dass halt nur Wissen einem die Handlungsmöglichkeiten gibt, A, Entscheidungen zu treffen, aber B, auch sein eigenes Umfeld, sein eigenes Leben ja auch irgendwie zu verbessern. Und gleichzeitig ist es eben auch wichtig, dass das, was die Bevölkerung braucht und will und dann auch an Expertise ja eigentlich auch schon hat, auch an die Forschung zurückzugeben, dass die Forschung spezifischer auch arbeiten kann und mit Fokus sowas, also eben so anwendungsorientiert her arbeiten kann. Und es kommt ein bisschen drauf an, wie zugänglich oder wie man von uns erfährt. Also dadurch, dass die Formate so unterschiedlich sind, gibt es da unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben uns jetzt so ein Stück weit darauf fokussiert, zu gucken, was gibt es für Forschung an der Hochschule und davon ausgehend eben dann Formate zu entwickeln. Und dann ist es eigentlich eher so, dass wir dann konkret Leute ansprechen oder wir kommen halt zu den Leuten. Es ist jetzt nicht so, dass man sich informieren muss, um uns zu finden, sondern wir versuchen die Leute auch direkt anzusprechen, weil ja dadurch, dass es auch wirklich ein recht spezifisches Projekt dann wieder irgendwo ist, ist es halt, glaube ich, auch schwierig zu vermitteln, was machen wir eigentlich. Also das heißt, also so im Marketing-Sinne, also wir müssen tatsächlich zu den Leuten hingehen und sagen, wir haben die konkrete Frage, wir brauchen eure Expertise.
Darf ich da nochmal einhaken? Ja. Also ist das dann auch so, dass sozusagen dein Forschungsprojekt oder euer Forschungsprojekt da auch immer mit korreliert in einer gewissen Form, weil ich meine, die Erfahrung, die ihr ja macht, die Erhebungen und so weiter im Bereich, fließen die da zusammen oder sind das jetzt sozusagen doch zwei getrennte Sachen?
Im Augenblick sind es zwei getrennte Dinge, aber ich stelle mir das sehr, sehr gut vor, also auch Pflegefachpersonen im Kiez-Talk zusammenzubringen, möglicherweise mit pflegenden Angehörigen oder auch mit der Bevölkerung.
Also wir haben ja schon mal einmal mit der EHB in der Gänze zusammengearbeitet zum Tag der Pflege. Und da war tatsächlich die Idee, da waren wir am S-Bahnhof Zehlendorf, wir haben uns dahingestellt, die Studierenden sind Bachelor of Nursing, also Pflegestudiengangs der EHB, waren dabei. Wir haben da zusammen kooperiert, zusammen auch noch mit einem externen Partner, dem Mittelhof e.V. hier, und wollten mit der Zivilbevölkerung, also mit den Passantinnen, ins Gespräch kommen zum Thema Pflege und wie stellen sie sich selber Pflege vor, wie stellen sie sich ihr Leben im Alter vor. Genau, also der Fokus war schon eher auf Pflege im Alter, also sozusagen die Kindheitspflege sozusagen wurde ein bisschen ausgespalten, nur so als Beispiel. Und da ging es eben auch darum, Inhalte, die Teil dieses Bachelor of Nursings auch sind, den Passantinnen und Passanten zur Verfügung zu stellen, den Studiengang kennenzulernen, aber sich auch mit diesem Thema so auseinanderzusetzen. Und so ähnlich kann ich es mir, also nicht so ähnlich, aber ich kann mir das eben auch vorstellen, dass zum Beispiel auch Ergebnisse, die ihr in eurem Projekt erlangt, dass man dann schaut, okay, soll das in irgendeiner Form reingetragen werden in die Bevölkerung? Und macht es dann eben Sinn, da irgendwie was zu entwickeln?
Also Sinn macht es auf jeden Fall. Was ich für total wichtig erachte, ist, sich vor dem Sommer vorzubereiten, wer sich um die Menschen kümmert, die niemanden haben, die alleine in ihren heißen Wohnungen sitzen und von denen vielleicht auch niemand etwas weiß, außer die Nachbarschaft. Also das halte ich für etwas ganz, ganz Wichtiges, Nachbarschaftshilfen noch mehr anzukurbeln und auch zu überlegen, ja, wie können wir das eigentlich hier stemmen?
Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man diesen Sozialraum an sich, in dem sich Menschen befinden, einbezieht. Also viel stärker versucht, das irgendwie auf eine Ebene zu stellen, wo man einfach ein Bewusstsein dafür schafft. Wer lebt bei mir? Wer lebt mit mir? Auf wen könnte ich gucken?
Und wo ich eine Chance sehe, Pflege und Gemeinde zusammenzubringen, da sind sogenannte Community Health Nursing, die Gemeindekrankenpflege, wo eben Pflegende nicht nur auf die einzelnen Personen schauen, sondern wirklich auf den Sozialraum schauen. Und da gab es jetzt auch im integrierten Gesundheitszentrum in Marzahn auch schon diverse Untersuchung von einer Community Health Nurse zum Beispiel, wie weit sind denn eigentlich die Wege zum nächsten schattigen Ruheplatz für ältere MitbewohnerInnen oder
auch eine Erhebung, eine anonyme Erhebung dazu, wie häufig sind eigentlich die Patientinnen im Kiez an Hitzeerkrankungen behandelt worden. Und daran anknüpfen könnte natürlich dann auch ein Kiez-Talk ansetzen und dann wirklich mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Woran liegt es denn eigentlich?
Ja. Brauchen wir neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Gesundheitssystem, Pflege und Stadtgesellschaft, frage ich mich an dieser Stelle. Oder was können denn die Beteiligten dann auch voneinander lernen? Ne? Also wir haben jetzt sehr niedrigschwellig gesprochen, aber es geht ja natürlich auch um das Gesundheitssystem an sich.
Und knüpft das ja an das an, was ich ihm schon gesagt habe. Ich als Pflegewissenschaftlerin profitiere total jetzt zum Beispiel von Juris Perspektive. Auf die Kommunikation, auf die Alltäglichkeit, da die Leute da zu kriegen, wo sie gerade stehen. Und das ist natürlich das eine, also Sozialwissenschaft, Psychologie, Pflege, öffentlicher Gesundheitsdienst, Mediziner, Apotheker und Stadtplaner müssen auf jeden Fall mehr zusammenarbeiten. Und jeder einzelne Bereich macht ja schon eine ganze Menge. Auch dieser Umweltatlas von Berlin, der ja immer weitergeführt wird. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache als Grundlage. Ich denke, einerseits kann zum Beispiel Pflege davon profitieren und schauen, wo sind denn also jetzt wirklich hier unsere Hotspots in der Hitze. Aber auch, um jetzt wieder auf die Pflege zu kommen, die Expertise der Pflege wirklich mehr abzuholen. Insbesondere diejenigen, die in der ambulanten Pflege sind, die wissen ja um die Probleme. Die wissen ja, wo es hakt. Und die also wirklich auch mehr einzubeziehen in solche Planungen.
Also gerade dieser transdisziplinäre Gedanke, den du ja hier klar ausformuliert hast, den finde ich super zentral für sämtliche Gestaltungen und Entwicklungen, die unsere Gesellschaft oder unser Stadtbild eben mit sich bringen. Und also wenn man das jetzt noch aus dieser Hochschulperspektive sich auch nochmal anguckt, das versuchen wir in unserem Verbundprojekt auch ein Stück weit zu erreichen. Also das Verschränken von Hochschulen und Forschung so aus unterschiedlichen Disziplinen. Deswegen hoffe ich mir auch, dass eben durch diese Form dieser Projekte eben hochschulübergreifende Kooperationen und gerade auch im Curriculum Früchte tragen und dass das mehr passiert, weil ich glaube eben genau das aus dem Pflegestudium, aber dann auch noch PraxispartnerInnen dazu zu holen, wo eben die Leute, die halt schon in diesem Berufsalltag unterwegs sind und dann beispielsweise mit TechnikerInnen oder ArchitektInnen zusammenzubringen, das ist, glaube ich, etwas, wo unsere Zukunft einfach drin liegt, weil wir werden, also vieles wird durch die Politik nicht geregelt werden und wir müssen als Bevölkerung und als Forschung, wir müssen stärker zusammenarbeiten, um uns einfach selbst zu helfen.
Jetzt hatten wir aber noch überlegt, wir machen ja immer so gerne so einen Blick in die Zukunft. Das war jetzt sozusagen der Punkt für die nächsten 5 Jahre. Also was könnte sich oder was müsste sich da dringend ändern, um eben Gesundheit und Pflege stärker im Sozialraum zu verankern? Habt ihr da so einen Wunsch oder eine Vorstellung?
Berlin ist ja ziemlich gut aufgestellt. Wir haben diesen Baumentscheid, dieses Gesetz, was in Kraft getreten ist. Was ich mir wünsche, ist, dass es jetzt auch umgesetzt wird. Und dass tatsächlich in den nächsten 5 Jahren auch eine Reihe von Bäumen bereits gepflanzt wurde. Wir wollen das ja auch alle. Wir haben alle gute Ideen. Aber die Umsetzung, das ist etwas total Wichtiges. Und ich glaube, da brauchen wir auch immer wieder diese Aufmerksamkeit, um nachschärfen zu können.
Baumentscheid, ganz kurz für unsere Hörenden, kannst du das nochmal sagen, was das genau war?
Also ja, da hat sich eine Freiwilligeninitiative zusammengetan. Wir haben gefordert, wir brauchen 1 Million zusätzliche Bäume für Berlin. Das gab dann eine Petition und diese Petition ist tatsächlich in einer Gesetzesvorlage gemündet und dieses Baumentscheidgesetz wurde auch vom Berliner Senat verabschiedet. Und jetzt brauchen wir die Umsetzung.
Und es ist ja wunderbar zu sehen, wie es aus so einer kleinen privaten Initiative, wie du es genannt hast, dann entstehen kann, ne? Dass das dann im besten Fall solche Früchte tragen kann.
Ja. Auf der anderen Seite haben wir natürlich gerade diese Kieze in eng bebauten Gegenden, Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg. Ja, wo soll ich da Bäume pflanzen? Also da brauche ich vielleicht auch andere Ideen. Und da benötigen wir wirklich weitere Entwicklung. Insbesondere, es gibt ja die Erfrischungskarte in Berlin. Das ist eine digitale Karte, wo wir finden schattige Plätze, Trinkbrunnen, kühle Orte. Jetzt habe ich mir das nochmal angeguckt. Wir brauchen dringend mehr kühle Orte. Also es sind vor allen Dingen viele Kirchen, die sich öffnen an heißen Tagen und Menschen beherbergen und mit Getränken versorgen.
Aber ihr seid ja optimistisch, wie ich mir das so anhöre, wenn ihr redet. Also was gibt denn euch Hoffnung bei dem Thema Klimawandel und Gesundheit?
ich war so im Festival, Green Visions in Potsdam. Und da gab es von jungen Filmschaffenden so kreative Kurzfilme zum Thema Nachhaltigkeit. Und das gibt mir Hoffnung, weil diese jungen Menschen, die haben sich auf ganz verschiedene Art und Weise nicht nur mit Hitze auseinandergesetzt, aber auch mit Klimawandel, mit Nachhaltigkeit, wo ich dachte, okay, ich brauche auch eine künstlerische Perspektive. Dieses von oben oder zu sagen, oh, es wird alles immer schlimmer und wir müssen und wir sollen, das funktioniert ja ganz oft gar nicht, sondern was wir brauchen, ist unseren eigenen Blick zu finden und unsere eigene Form des auszudrücken, unsere Sorgen, Nöte und auch unsere Hoffnung.
Also was mir Hoffnung gibt, ist tatsächlich im Rahmen meiner Arbeit, wenn ich mit einerseits auf jeden Fall mit jungen Menschen arbeite und feststelle, dass mein Vorurteil, was ich manchmal habe von den Abiturientinnen, die noch so ein bisschen schluffig unterwegs sind und nicht so genau wissen, was sie wollen und dann wirklich eines Besseren belehrt werde, wie zum Beispiel die gerade anfangenden Studierenden vom Bachelor of Nursing, die wirklich sehr selbst aktiv unterwegs waren bei unserem Kiez-Talk. Aber auch wenn ich sehe, eben genau wie stark eigentlich unsere Zivilbevölkerung ist, wie viele Gruppen es gibt, die auf ganz kleiner Ebene ihre Ideen entwickeln und sich zusammenfinden und auch immer noch trotz der Belastung, die immer größer werden, sei es immer mehr Arbeit, die man vollbringen muss, um sich sein kleines Einkommen zu sichern, um seine Miete zahlen zu können oder seine Lebensmittel, die trotzdem immer noch bereit sind, sich ehrenamtlich, wirklich, ich betone ehrenamtlich, zu engagieren, in ihrer Freizeit genau sowas durchdrücken, wie so ein Baumentscheid, die dafür kämpfen, dass es Flächen entsiegelt werden, damit eben mehr Bäume gepflanzt werden können, die sich dafür zusammentun, dass Wege freigemacht werden und dadurch ganze Flüsse in Oberschöneweide durchschwimmen. Das gibt mir schon Hoffnung, dass wir einfach endlich dazu kommen, dass das gehört wird und dass das auch wirklich flächendeckend umgesetzt wird.
Wir müssen uns natürlich auch klar machen, wir als Einzelne oder als Bevölkerung, wir, das hat letztens Eckhard von Hirschhausen, hat das so nett gesagt, wir kämpfen in unserer Freizeit dagegen, was andere in ihrer Arbeit tun. Also große Unternehmen, Konzerne, weltweite Konzerne, die einfach auch ein großes wirtschaftliches Interesse daran haben, dass alles so bleibt, wie es ist. Also deswegen denke ich schon, auch die politische Initiative ist total wichtig.
Und dass sich die Leute zusammentun, damit sie dann gemeinsam etwas schaffen können.
Genau.
Ja, das war doch jetzt ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, liebe Cornelia, liebe Jori, dass ihr euch jetzt die Zeit genommen habt, hier mit uns zu sprechen und uns auch wichtige Erfahrungen und Einblicke gegeben habt in das Thema Hitzeschutz und dies mit den Zuhörerinnen und Zuhörern auch geteilt habt.
Wir hoffen, unser Gespräch hat euch neue interessante Einblicke und hilfreiche Informationen geboten. Wenn euch die Folge gefallen hat, freut sich unser Team über euer Feedback und wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Dann spreche ich mit meiner Kollegin Julia von der HWR. Julia, magst du sagen, worum es gehen wird?
Ja, wir sprechen über Kinder und Jugendliche im Internet. Sie sind oft Profis im digitalen Alltag, nicht nur als Zuschauende oder Zockende, manche sogar als Influencerinnen. Was das mit ihnen macht und welche Risiken das birgt und wer ihnen dabei zur Seite steht, das ist dann unser Thema.
Unseren Podcast findet ihr auf den Webseiten der beteiligten Hochschulen und überall, wo es Podcasts gibt. Weitere Links und alle Infos wie immer in den Shownotes.